NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. März 1766. Der Madrider Hutaufstand bricht aus.
Der Marquis d'Ossun hat es eilig. Was er da eben auf den Straßen von Madrid gesehen hat, ist ungeheuerlich. Hunderte, nein Tausende sind auf dem Weg zur Plaza Mayor. Als Botschafter des französischen Königs muss er seinen Herrn sofort davon unterrichten. Kaum hält die Kutsche vor seinem Amtssitz, springt der Marquis heraus und geht mit schnellen Schritten zum Portal, das seine Diener bereits aufhalten.
Rasch, mein Sekretär, rasch!
Der Marquis nimmt sich nicht die Zeit, Mantel und Hut abzulegen. Noch während er die Treppe zu seinem Büro hinaufeilt, beginnt er damit, seinen Bericht zu formulieren.
Ich habe die Pflicht, euch von einem außergewöhnlichen Ereignis hier in Madrid zu berichten. Es hat einen Aufstand gegeben. Das Volk von Madrid erhebt sich. Tod der Regierung, schallt es aus den Gassen. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Ermutigt und unterstützt wird der Pöbel von Priestern, Mönchen, Handwerkern und höher stehenden Bürgern. Mein Herr, genau so war es. Heute, am 23. März um 4 Uhr nachmittags, sammelte sich das Volk in den Straßen von Madrid. Und die Männer trugen genau die Hüte und Mäntel, die der Minister ihnen vor 2 Wochen strikt verboten hatte. Sie aber weigerten sich, beides abzulegen.
Dieses letzte Detail gab dem Ereignis vom 23. März 1766 in der deutschen Geschichtsschreibung seinen Namen: Hutaufstand. Diese Bezeichnung hat sich eingebürgert, auch wenn sie vielleicht nicht ganz glücklich gewählt ist.
Der Begriff ist insofern Unsinn, als er sich an einer eigentlich Nebensächlichkeit, die Mode betreffend, aufhängt,
sagt der Historiker Professor Horst Pietschmann, Experte für die spanische Geschichte des 18. Jahrhunderts. Die Spanier selbst bezeichnen die Rebellion als Motín de Madrid oder Motín de Esquilache, also Aufstand von Madrid oder Aufstand gegen Esquilache, den damaligen Finanzminister. 15.000 bis 30.000 Menschen versammeln sich allein in Madrid. In den Tagen danach greift die Empörung um sich und es werden an die 50.000 sein. Aber wogegen protestieren sie eigentlich?
Bei dem Aufstand ging es letztlich darum, die Reformpolitik Karls, die in der Hauptstadt begonnen hatte, Einführung von Straßenbeleuchtung, Pflasterung der Straßen, Modernisierung überhaupt des hauptstädtischen, urbanen Bereiches und ähnlichen Dinge, dagegen anzugehen.
Doch was hat das mit Hüten und Mänteln zu tun? Und warum protestieren die Einwohner Madrids, die Madrileños, gegen die Modernisierung ihrer Stadt? Und was hat das spanische Volk gegen die Reformen König Karls III., der doch angetreten ist, das Land voranzubringen und die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern? Ein Blick zurück. 5 Jahre ist es her, dass Karl von Bourbon die Nachfolge auf dem spanischen Thron angetreten hat. Seine Frau Maria Amalia schrieb damals an einen Freund in Neapel:
Dezember 1759. Madrid ist die schmutzigste Stadt, die ich je gesehen habe. Und Spanien völlig heruntergekommen. Bevor wir in die Hauptstadt einzogen, verbrachten wir die Nacht im Palast des Erzbischofs von Alcalá de Henares vor den Toren Madrids. Ein Palast fast ohne Möbel, ohne Teppiche. Nicht mal Tische gab es. Wir mussten die Kerzenleuchter auf den Boden stellen. Genügend Betten für die königliche Familie waren auch nicht vorhanden. Mein Gemahl überließ die eigene Matratze unseren Töchtern. Unser Jüngster bekam ein großes Kissen und die älteren Söhne mussten es sich auf Stühlen bequem machen.
So oder so ähnlich schreibt die neue spanische Königin an den Gelehrten Bernardo Tanucci. Alle ihre Briefe aus Madrid sind voller Klagen.
Meine Schwiegermutter Isabel Farnese ist völlig ungebildet. Ihre Kenntnisse im Zählen reichen nur so weit, wie sie Finger hat. Und fragen Sie mich nicht danach, wie die Damen hier am Hof gekleidet sind.
Maria Amalia ist sicher, sie hat es schlecht getroffen. Und ihr Mann, Karl III., fragt sich in diesen Wochen wohl ebenfalls, ob es klug war, die sizilianische Krone für die spanische aufzugeben. Und ob er das Ziel, Spanien zu modernisieren, jemals erreichen wird. Karl Sebastian de Bourbon, 1716 in Madrid geboren, ist bereits der fünfte Sohn von König Philipp V. von Spanien. Er hat deshalb eigentlich keine Chancen auf den spanischen Thron. Dennoch genießt er eine sorgfältige Erziehung und wächst zu einem freundlichen, belesenen jungen Mann heran, der auf die Frage, welchen Beinamen er einmal tragen möchte, antwortet:
Ich würde es begrüßen, wenn man mich einmal Karl den Weisen nennt.
Da es in Spanien nichts für ihn zu tun gibt, wird Karl mit 15 Jahren zum Großherzog der Toskana von Parma und Piacenza ernannt. 3 Jahre später ist er König beider Sizilien. Seit dem 13. Jahrhundert gibt es nämlich 2 Königreiche, die sich Sizilien nennen dürfen. Das eine umfasst die Insel Sizilien mit der Hauptstadt Palermo, das andere erstreckt sich in Süditalien und wird von Neapel aus regiert.
Als König beider Sizilien in Neapel hat er es doch verstanden, dass schon vorher sehr unruhige und gespaltene Königreich zu stabilisieren.
Karl setzt dabei auf Berater, die in Fragen von Recht, Wirtschaft und Staatsphilosophie auf dem neuesten Stand sind.
Sein wichtigster Minister und späterer Briefpartner in Italien, Tanucci, war ein Professor von der Universität Pisa, die seinerzeit die modernste Universität in Europa war, weil sie sehr stark Mathematik, Naturwissenschaft und diese Dinge pflegte.
Tanucci macht Karl mit den Ideen der Aufklärung vertraut. Der junge Herrscher will zwar die eigene Macht nicht teilen, sie aber einsetzen, um gegen Unrecht und Not vorzugehen. Er beschneidet die Privilegien des Adels und des Klerus und belegt beide mit Steuern. Sein Volk liebt ihn dafür.
Er gehörte sicher und zwar sehr prominent in die Kategorie des aufgeklärt absoluten Herrschers, dem man also das Wort untergeschoben hat.
Alles für das Volk, aber nichts durch das Volk.
Er hat es so nicht gesagt, aber als Devise trifft das die Sache sehr gut. Und eben seine Beeinflussung vornehmlich durch die italienische Aufklärung.
1759 erfolgt eine Wende in seinem Leben. Alle, die in der spanischen Thronfolge vor ihm rangierten, sind tot. Deshalb wird Karl III. Mit 43 Jahren doch noch König von Spanien.
Es war in erster Linie ein Agrarland. Und ein sehr stark von Kirche und Adel, Adelsrechten bestimmtes Land, so dass es relativ wenig Mobilität in der Gesellschaft gab und die einzelnen Schichten, Stände sich sehr stark voneinander unterschieden und abgrenzten.
Außerdem war das, was wir heute Spanien nennen, viele Jahrhunderte lang kein einheitlicher Staat gewesen, sondern ein Verbund von Königreichen wie Aragon oder Valencia, jedes mit eigener Verwaltung.
Und was nun die Bourbonen versuchen, ist, das Ganze ein bisschen zu vereinheitlichen und umzuschalten von einer letztlich noch die Adelsherrschaft und Feudalrechte betonenden Verfassung zu einer territorialstaatlichen Ordnung mit verhältnismäßig vereinheitlichter Rechtsordnung zu kommen.
Die wichtigsten Berater des Königs hat er aus Italien mitgebracht. Geronimo Grimaldi wird erster Minister. Und Leopoldo di Gregorio, besser bekannt als der Marquess de Esquilache, ist Finanzminister. Beide prägen das Reformprogramm Karls III. Maßgeblich. Wie zuvor in Sizilien werden nun auch in Spanien Adel und Klerus besteuert. Sie verlieren viele Freiheiten und müssen außerdem zusehen, wie sich ein neuer Dienstadel etabliert. Und
man verabscheute in diesen Kreisen die ausländischen Einflüsse. Einmal die neue Dynastie sowieso, französische Berater lange Zeit, dann jetzt noch Italiener. Außerdem hatte der König eine Gardeeinheit aus Wallonen.
Karls Reformen zielen aber auch auf die Versorgung der Ärmsten durch Hospize und Waisenhäuser. Und er will das Stadtbild von Madrid verbessern. Doch das kostet Geld und soll von allen Einwohnern mitgetragen werden. Das Volk murrt bereits, bevor Esquilache dann den Bogen überspannt. Am 10. März 1766 verbietet er das Tragen der traditionellen breitkrempigen schwarzen Sombreros und der langen weiten Mäntel. Stattdessen sollen die Spanier ab sofort die französische Mode übernehmen, kurze Mäntel und Dreispitze. Warum?
Die öffentliche Ordnung zu sichern. Es war eine neue Polizeitruppe begründet worden in einer nachts dunklen Stadt, wo sehr viele, marginale Existenzen lebten und dann auch ihr Süppchen kochten durch Diebstahl, Überfälle und ähnliche Dinge.
Die neue Polizei von Madrid besteht aus altgedienten Soldaten. Sie haben wenig Chancen gegen Kriminelle, die nachts ihr Unwesen treiben. Denn nicht einmal nach Einführung von Straßenlaternen kann man die Übeltäter unter den breitkrempigen Hüten und den langen Mänteln identifizieren. Diese Form der Vermummung wird deshalb verboten. Karl III. Will, dass sich seine Hauptstadt als das präsentiert, was sie ist, als Zentrum eines Weltreichs.
Und es kommt eine festliche Woche, die Karwoche, mit allerlei religiösen Prozessionen, Umzügen und die auch wiederum mit Festlichkeiten und in Tavernen und so weiter verbunden sind. Man muss schauen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Und genau das war die Maßnahme etwa mit den Hüten und den Umhängen.
Es gibt aber noch einen weiteren Grund für die neue Kleiderordnung. Karl III. Und sein Minister Esquilache wollen erreichen, dass alle Bürger Spaniens sich als Gleiche begegnen können. Historiker Horst Pietschmann.
Es geht letztlich auch darum, dass Adel, Bürgertum, gemeiner Mann sich auf Augenhöhe mit offenem Gesicht gegenübertreten. Und damit ist das eine aufklärerische Maßnahme gewesen.
Doch die Madrileños lassen sich ihre traditionelle Kleidung nicht verbieten. Dass die Kleiderordnung dem Wohl der Allgemeinheit diene, sehen sie nicht. Sie fühlen sich durch die vielen Reformen einfach nur gegängelt. Die Verteuerung der Lebensmittel liefert dann den Funken, mit dem das Feuer des Aufstands angefacht wird.
Die sind manipuliert worden. Wie man im Nachhinein feststellt, dass als bei den Unruhen meinetwegen kleine Ladenbesitzer ihre Läden geplündert sahen und dann später nicht identifizierbare Personen kamen und denen ihren Schaden ersetzt haben.
Die Polizei kann das Volk nicht unter Kontrolle bringen,
diktiert der französische Botschafter seinem Sekretär.
Schon bald gab es Tote und Verwundete. Viele trugen Waffen unter den weiten Mänteln. Die Häuser von Grimaldi und Esquilache wurden geplündert. Der König verschanzte sich in seinem Palast. Endlich aber trat er auf den Balkon und versuchte, das Volk zu beruhigen. Man überreichte ihm eine Petition mit Forderungen.
Als erstes Beseitigung der ausländischen Minister. Zweitens Maßnahmen zur Senkung der Lebenshaltungskosten.
Außerdem die Entfernung der wallonischen Garden des Königs aus der Stadt. Und zuletzt?
Die Kleidung. Da wurde nicht der Hut speziell genannt, sondern die Forderung lautete, jeder dürfe, müsse sich kleiden können, wie er wolle.
Der König setzt auf Zeit.
Der König hat überlegt, soll man mit militärischer Gewalt das niederschlagen, was Karl nicht wollte, und hat vom Balkon aus zur Beruhigung der Massen gesagt, ja, also er sichert die Forderungen der Bevölkerung zu und er wird das also entsprechend ändern.
Der Hutaufstand von Madrid hat Folgen. Der Marquess von Esquilache wird aus seinem Amt entlassen. Wochen später benennt eine Untersuchungskommission die Schuldigen. Die Jesuiten werden als Hintermänner des Aufstands angeklagt. Klar erwiesen ist ihre Schuld bis heute nicht, aber ein Jahr nach dem Aufstand werden die Jesuiten aus Spanien ausgewiesen und ihr Orden verboten. Der Hutaufstand von Madrid ist somit ein Paradebeispiel für eine Reformpolitik, die ins Leere läuft, weil keine Seite sich wirklich in die andere hineinversetzen will oder kann. Enttäuscht sagt Karl III. Über seine Hauptstädter,
die Madrider sind wie Kinder, die schreien, wenn ihre Gesichter gewaschen werden.
Die Diskussionen darüber, wie modern, aufgeklärt oder despotisch Karls III. Maßnahmen nun wirklich gewesen sind, dauern in Spanien bis heute an.
Dieser Konflikt hat sich zwar jetzt etwas beruhigt, aber er ist immer noch nicht ganz ausgestanden.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an den Madrider Hutaufstand, der heute vor 250 Jahren in Spanien ausbrach. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.